Wenn ich ein Kaffeehaus aufgemacht hätte, ich wäre reich geworden. Es ist ein Wahnsinn, wenn einem als junger Mensch so jemand begegnet, der sagt, du kannst das, mach das. Mach die Werkstatt, mach die Kostüme, mach das. Jetzt komme ich dann in die Garderobe mit den gebügelten Sachen und dann weiß ich was. Und dann sagt der Franzi, du bist ein Star. Und dann habe ich gesagt, ja. Er sagt, was machst du jetzt? Sag ich, in der Garderobe, was sonst? Wenn man die Droge dann einmal hat, dann hat man sie. Ne? Also dann, und das ist heute noch immer so. Und ich sitze da drin und heule und schluchze. Es ist wirklich schade, weil das ist ein sehr schöner Beruf. Aber was niemand weiß, der nicht damit zu tun hat, es ist wahnsinnig viel Arbeit. Es ist unvorstellbar viel Arbeit. Ich glaube, wenn man das, ich sage immer, wenn man das jetzt alles wegließe und die spielen da oben jetzt einfach nur in Jeans, dann würde man den Unterschied schon sehen. Weil ich habe immer wieder gemerkt, auch wenn ich im Publikum sitze, wie begeistert die Zuschauer sind. Ja? Und dann hat man dieses Erlebnis der Generalprobe, wo auch noch oft mal manchmal was schief geht, aber trotzdem, dann hat man dann schon in sich so ein Strahlen, würde ich sagen.
Willkommen zu Ungeschminkt, das Theatermuseum Wien im Gespräch. Ein Live-Podcast aus dem Eroica-Saal im Palais Lobkowitz. Das Theatermuseum ist das Gedächtnis der flüchtigen Theaterkunst. Wir halten den flüchtigen Augenblick im Gespräch fest. Unser heutiger Gast ist die Kostümbildnerin und langjährige Leiterin der Kostümwerkstätten der Bundestheater, Annette Bouffay.
Schönen guten Tag. Wir freuen uns sehr, ich habe es eben am Applaus gemerkt, dass wir heute einen richtigen Star hier haben.
Mr. Fanclub.
Aber trotzdem ist es eine wunderschöne Begrüßung. Annette Bouffay ist unser Gast zum 5. Ungeschminkt. Wir starten ins neue Jahr. Wir begrüßen Sie sehr herzlich.
Danke, zurück.
Wir hatten uns gedacht, dass wir in der Reihe, in der bisher Schauspielerinnen, Schauspieler, Regisseure, Intendanten waren, aber uns erweitern. Der Bertolt Brecht nannte die Kostümbildner, Bühnenbildner, das waren die Schwesternkünste, also die im Theater auch sehr, sehr wichtig sind und vielleicht nicht immer so im Rampenlicht stehen. Das sind die Kostümbildner.
Ja.
Und Annette Bouffay, wir haben wieder wie immer 90 Minuten, das wird nicht leicht, denn das Wort Kostümbildnerin ist ja fast zu wenig. Annette Bouffay begann als Designerin, Boutiquenbesitzerin, wurde Kostümbildnerin zuerst für den Zirkus, für die Oper, für den Film, war Lehrende und dann Leiterin der Kostümabteilung der Österreichischen Bundestheater und daraus war sie mitbeteiligt an der Gründung von Art for Art. Hier im Saal wurde ihr 2008 der Professorinnentitel überreicht. André Heller, ein langjähriger künstlerischer Weggefährte, hielt die Laudatio und die damalige Kulturministerin Claudia Schmid überreichte hier diesen Professorentitel. Und das Theatermuseum beherbergt auch ihren Vorlass, sagt man so.
Neues Wort.
Also die Autorinnen und Autoren sagen Vorlass. Und aus einer Dauerleihgabe von André Heller stammt dieses wunderbare Kostüm, das sie anlässlich der Oper Erwartung von Arnold Schönberg für Jesse Norman gemacht haben. Und wir haben gedacht, wir machen Ihnen eine Freude und auch Ihnen und zeigen Ihnen einen Teil der künstlerischen Schöpfung von Annette Bouffay.
Ja, ich muss dazu was sagen. Das ist nicht nur meine Schöpfung, sondern ich habe eine Freundin, meine Lieblingsmalerin, Monika Gilsing. Und wir haben uns damals gedacht, dass wir einfach aus einem Bild von ihr ein Stück rausnehmen und das sozusagen auf den Stoff malen. Und das heißt, es ist eine Co-Produktion praktisch von mir und Monika Gilsing. Wir hätten noch eine Produktion machen sollen mit Jessie Norman in Doha mit André Heller. Und da waren wir überhaupt auf dieser Idee, dass wir aus den Bildern von Monika Gilsing dann die ganzen Kleider machen. Das war ganz witzig. Wir haben das so ausgeschnitten und dann haben wir das immer draufgelegt und haben gesagt, ah, das wäre eine schöne Ecke. Und dann malen wir das halt. Aber leider ist aus dem Projekt nichts geworden.
Aber aus diesem ist was geworden.
Das war in Paris, ja.
Aber dann sind wir jetzt schon ja in das Wesen des Kostüms eingetaucht.
Ja.
Eine Zusammenarbeit mit einer bildenden Künstlerin.
Ja.
Und es war für die Erwartung.
Ja, Arnold Schönberg.
In Paris.
Im Châtelet, ja.
Wer hat Regie geführt?
André Heller.
Also das ist hier als Dauerleihgabe vorhanden, ein ganz tolles Kostüm und wollten Sie damit überraschen.
Das ist gut, das ist schön. Ich freue mich, dass ich wieder mal sehen darf. Und ich freue mich, dass es hier ist, weil wir haben das damals entschieden, dass wir die Kostüme von dem Film auch hier als Dauerleihgabe dem Theatermuseum geben, damit es nicht irgendwo verschludert oder irgendjemand sagt, oh, das ist ein schöner Stoff, das schneide ich jetzt mal rein. Also das ist so Bewahren dieser Dinge, das ist mir sehr wichtig.
Sie haben ja immer wieder schon mit dem Theatermuseum Kontakt gesucht oder zusammengearbeitet. Ein Teil, das habe ich nur gelesen, ich will nachfragen, Fritz Wortruber, die Kostüme sind ja auch, eins davon kann man jetzt sogar im Burgtheater sehen, hierher gekommen und sind auch über den Fundus von Art für Art.
Also der Fundus von Art für Art ist, oder damals Bundestheater, ist eine eigene Geschichte. Und zwar, wir Kostümbildner nannten den die Eisgruben. Und das waren, also der Fundus, dann war in Gersthof ein großes Haus und im Arsenal in den Dachböden und in den Dachböden der Oper, überall waren Kostüme gelagert, zum Teil auch verrottet. Und wir haben damals, nachdem ich das erste Jahr hinter mir hatte, habe ich eine sehr gute Strukturanalyse gemacht über das Unternehmen. Und dann kam so eine Betriebsberatungsfirma und dann habe ich gesagt, ich gebe euch meine Strukturanalyse, wenn ihr dafür seid, dass ich einen ordentlichen Fundus machen darf. Und das hat dann stattgefunden. Das war ein Projekt, an dem wir wirklich ohne die Mitarbeit von vielen, vielen Menschen, also aus dem Unternehmen hätte das nicht funktioniert. Und wir haben alles geordnet und alles gesammelt und alles aussortiert. Und ich glaube, wir haben im Rahmen von dieser Umwandlung ca. 1500 Kostüme ans Theatermuseum gegeben.
So viel?
Ja. Also da wurde auch noch, wir haben noch Sachen gefunden vom Oskar Werner, ein paar Schuhe, Stiefelchen vom Raul Aslan, so Dinge, ja. Irgendwo plötzlich stand da der Name drin und das war wirklich schau, ja, ja. Und und viele Opernsänger und Kostüme auch, ja.
Es ist ja so, das Kostümbild ist ja eine junge Kunst eigentlich im Verhältnis. Es ist ja eine wahnsinnig wichtige Kunst. Man merkt es immer nach der Oper also meistens nach der Oper, wenn das Publikum wieder sagt, warum haben die denn nicht das an, wie es der Komponist oder der Autor damals gemeint hat.
Naja, das ist so, das ist auch so einem, entstanden, würde ich sagen, dass es heute ist ja wieder im Abbau eigentlich, leider. Aber dass der Kostümbildnerberuf so ein wirklich künstlerischer Beruf wurde, ist, glaube ich, sehr stark durch die Berliner Schaubühne gekommen dann in den 80er Jahren. Also da war ja Meudele Bickel und das unser aller Vorbild, ja, und Meudele hat halt wirklich, da gab es berühmten Aufführungen, Drei Schwestern etc. Und das war, da sind wir alle hin. Ja, also da ist man auch extra wohin gefahren, nur um jetzt das zu sehen. Und hierher kam dann auch eine Schülerin von ihr, die ans Burgtheater, Frieda Parmigiani. Mhm. Und die hat halt ganz andere Kostüme dann auch gemacht, also sehr viel mit alten Sachen gearbeitet, alte Sachen auseinandergenommen, wieder neu zusammengesetzt. Die hat der Heiler dann ausgesucht für seinen Flickflack. Und dann hat er gesagt, ja, und du machst der Werkstätte. Also ich hatte noch nie eine Werkstätte gemacht und ich habe auch noch nie mit Theaterkostümen was zu tun gehabt, aber ich habe das dann gemacht und Frieda hat gesagt, du darfst keine Mode machen, du gehörst ins Theater.
Da müssen wir ein kleines Stück zurückspringen, weil Sie haben sehr, sehr jung, mit 16 Jahren, erst 3 Jahre in Wien, die Modeschule Hetzendorf besucht.
Ja.
Und dort Modedesign gelernt.
Ja, obwohl man lernt, hat dort viel gelernt. Ich hatte einen großartigen Kunstprofessor, den Arnulf Neuwirth, der wirklich fantastisch war. Wir hatten diesen wunderbaren Direktor Otto Liver, der wirklich eine außergewöhnliche Persönlichkeit war. Und ich kenne viele auch Mitarbeiter später, die bei uns dann bei Bundestheatern oder Art für Art gearbeitet haben in der Kostümwerkstätte, waren aus Hetzendorf. Weil die Ausbildung an sich sehr, sehr gut ist und sehr, sehr, wie sagt man, auch sehr praxisnah.
Aber sie war nicht zielgerichtet fürs Theater auszubilden,
nein.
Gar nicht.
Nein.
Und was war denn dann ihr Wunsch, als sie dort anfing zu lernen?
Ja, ich hab zwei Aufnahmeprüfungen machen wollen. Das eine war am Reinhardt-Seminar und das andere war eben in Hetzendorf. Und in Hetzendorf hat dann der Otto Liver zu mir gesagt, das wollen Sie hier. Weil er hat gesehen, ich kann nicht besonders zeichnen und überhaupt und außerdem. Und dann habe ich gesagt, naja, ich möchte gerne Modejournalistin werden. Ah. Und dann hat er mir angeschaut und gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen. Also genommen. Und dann bin ich zum Reinhardt-Seminar zur Aufnahmeprüfung nicht mehr hingegangen, obwohl ich ganz toll zu Hause die Wände angesprochen habe. Mit lebt wohl ihr Berge, geliebten Höhen und so weiter, ja, also, aber irgendwie habe ich mich ja doch nicht getraut. Und es war wohl die richtige Entscheidung. Und ich habe später zum Otto Liver immer gesagt, wenn ich vorbeikam bei ihm oder so, habe ich gesagt, hier kommt die Unbegabte. Er war aber dann sehr stolz auf mich, also das muss ich schon sagen, das hat er noch erlebt, wie ich dann Karriere gemacht habe.
Und Sie waren dann relativ jung, fertig mit diesem Studium oder mit dieser Ausbildung?
Ja, dann stehst du da und hast keinen Job und es gibt keine Möglichkeiten. Und eine Freundin von mir ist nach Australien gegangen und hat gesagt, hier gibt's genug Jobs. Und so bin ich einmal ausgewandert.
Und was gab es in Australien für Jobs?
In Australien gab es genug Jobs, weil in Australien gab es eine ziemlich... Also in Australien war das so, es war ein... Importverbot von asiatischen Dingen zu dem Zeitpunkt.
Ah.
Es ist wie viele, die glauben, sie sind so am Ende der Welt, sie dann besonders gut. Das heißt, es gab irrsinnig tolle und grandiose Modeschöpfer. Es gab sehr witzige und verrückte Geschäfte. Ja. Und es gab natürlich eine große jüdische Gemeinde, Emigranten, eben viele auch eben aus der Textilindustrie, aus Wien und aus Ungarn. Und dadurch wurde dort in Australien, eigentlich für den australischen Markt, alles in Australien hergestellt.
Aber damit wir uns das vorstellen können, was haben Sie dann gemacht?
Ich habe zuerst bei einer Firma gearbeitet, das war ein Herr Thiemann aus Wien. Die machten so Leisurewear, das war also so Nachtkleidung, Schlafröcke. Das war jetzt nicht so ganz meine Baustelle, muss ich sagen. Und ich bin dann nach einem Monat habe ich mir gedacht, naja, das ist es irgendwie nicht. Und nachdem ich ja Geld verdienen musste, habe ich dann bei Alicia in Double Bay, das ist so die schicke Boutiquen ging, einmal Handtaschen verkauft.
Okay.
Da hat Alicia gesagt, na, bleib da, ich mache dich zur Geschäftsführerin, du kannst das jetzt nicht gut. Aber dann habe ich kennengelernt den Haute Couturier von Sydney. Das war der Chris Jakovides. Der war aus Griechenland. Oben saßen 20 griechische Schneider, die nur Griechisch gesprochen haben, mit der Mutter, alle in schwarz. Und der hatte aber Stoffe aus Europa, von Etro und so weiter. Und der fand das gut, mein Akzent, also im Verkauf. Und dort habe ich mich dann zum ersten Mal auch getraut, in wirklich, wirklich teure Stoffe reinzuschneiden. Und dann habe ich kennengelernt, also so Samstagmittag, man muss ja, das ist wirklich so colonial, war immer im Café in Double Bay, saßen die ganzen Wiener und die Tschechen und die Ungarn, alles, alle haben Deutsch geredet. Und da war einer dabei, der hatte eine Firma für Kinderbekleidung. Und dann habe ich gesagt, na, ich zeige ihm mal meine Mappe, weil ich hatte sehr lustige Zeichnungen, so ein Bein gestreift, ein Bein geblümt und so. Da hat er gesagt, sofort herkommen. Und mit dem habe ich dann gearbeitet und das war, wir haben dann, sind dann auch gekauft worden als Team von einer großen Firma, haben dann also nach der Kinderkleidung auch Teenager gemacht und das war eine tolle, freie Arbeit. Der fuhr herum in ganz Europa und in Amerika und schickte Backel mit Mustern und wir durften machen, was wir wollten und dann kamen die Handelsvertreter und haben gesagt, das ist gut und das ist gut. Also man musste nicht seine Kollektion entwerfen, sondern man hat so richtig schön fröhlich vor sich hin kreativ gearbeitet. Und im Endeffekt war dann aber das Heimweh so groß. Ja, also irgendwie ist es sehr weit weg, Australien. Und wenn das Wort Wiener Schnitzel fiel oder Palatschinken, bin ich gleich in Tränen ausgebrochen. Und in irgendeinem, wie sagt man, Schnellentscheidung bin ich dann zurückgeflogen nach Wien, direkt von Bondi Beach sozusagen, hier in den kalten Dezember und habe dann hier, Gott sei Dank, auch einen sehr, sehr guten Job gefunden als Designerin. Und zwar war dem Chef die Frau weggelaufen und die Mutter hat gesagt, da ist eine, die wäre vielleicht was. Und dann habe ich dort angefangen und das bin ich heute sehr befreundet. Also wir haben sehr viel Spaß gehabt und bei der ersten Kollektion in Salzburg dann sehr viel verkauft. Und aber es gab eben den Stefan in meinem Leben, ja, der sitzt dort. Und der Stefan, der hat immer gesagt, mach mal doch ein Geschäft auf. Wir müssen doch irgendwas machen, wir müssen doch kreativ sein. Und dann gab es in der Bäckerstraße das Geschäft Mitzi Muchals feinste Damenmoden zu verkaufen, kostete 4.000 Schilling. Und das haben wir dann gekauft und haben das in nächtelanger Arbeit renoviert. Wir hatten da in Südfrankreich ein Geschäft gesehen, das war so weiß, Iton, nicht so, es musste so ausschauen. Und dann haben wir kennengelernt, und das sind jetzt so Entscheidungen im Leben, den Uwe Saldo vom Benetton Generalvertretung. Und wir waren totale Benetton-Fans, weil das waren die einzig witzigen, lustigen Pullover, die es damals gab. Und haben auch Benetton gekauft und dann sagte, der wollte ja nicht die Generalvertretung machen für Österreich. Und dann haben wir gesagt, ja schon. Und dann hat er gesagt, ja, aber dann müsst ihr ein Benetton-Geschäft machen mit braunem Boden und gelben Plastikcontainern. Und dann haben wir gesagt, nee, wir machen das nicht, ja. Also wir machen keine Generalvertretung. Und der Stefan, manchmal stellt er mir diese Frage, also jetzt nach 50 Jahren, bereust du das nicht? Sag ich, na, eigentlich nicht. Ich glaube, ich wäre mit den Plastikcontainern nicht wirklich glücklich geworden. Also das war dann das Lillipili in der Bäckerstraße und da war eben was los. Also da war die Profilredaktion, die gingen alle zum Coranda, von uns genannt Sommer, wo heute Plachuta ist zum Mittagessen. Und da kamen die vorbei und haben gesagt, ah, da ist ein lustiges Geschäft, hört man und sie und so weiter.
Wir reden jetzt so um das Jahr 69, 70?
73.
73.
Und so lernte ich so nach und nach über dieses Geschäft die Kunstwelt Wiens kennen.
Ja, aber das wollte ich gerade fragen, wie kann man sich das Wien damals vorstellen?
Es war noch sehr grau.
Ja.
In der Bäckerstraße war neben meinem Geschäft eine Würstelfrau mit so einem Steirerhut und am Arbeitsmantel, da ging immer der Bernhard Paul Würstchen messen und gegenüber war die Frau Arzt, die älteste Kaffeesiederin Wiens, Alt-Wien, machte den besten Kakao. Da kam dann die Xenia Hausner aus bei denen und sagte, geholt mir einen Kakao. Ich habe gesagt, wenn ich ein Kaffeehaus aufgemacht hätte, ich wäre reich geworden. Aber ich bin rübergegangen, am Abend habe ich mir die Rechnung gezahlt für die vielen Kakaos. Ja. Also, aber der war wirklich guter Kakao, das muss man sagen. Riecht richtiger Schokolade. Und dann gingen ihnen so, also diese ganzen Architekten, die Profilgesellschaft, die Leute, die Grafiker, die Ossi Bronner, also alles ging immer da vorbei und so, komm, und die Gerti Fröhlich wohnte gegenüber und der Hubert Aratin wohnte gegenüber und irgendwie der Qualtinger, nicht?
Ja.
Ja. Und irgendwie war das war ein ungewöhnliches Geschäft, das war, weil das war nicht, das war so, wir haben so aus verschiedenen Ecken halt wirklich witzige Sachen zusammengetragen und der Stefan hat lustige Auslagen gemacht und jedes Mal blieben die Leute stehen. Es gab dann noch den Maler Gessel, ne, der hat bei der Boutique Etoile auch lustige Auslagen gemacht und wir hatten dann so eine kleine Konkurrenz, ne? Wer macht die bessere Auslage in dem Monat? Und dann sagen die, komm, geh mit. Also habe ich meine Mittagspause, habe ich sozusagen den Arbeitszeiten vom Profil angegliedert, weil die gingen immer von 12:30 bis um 13:30 essen zum Koranda. Und dort saß alles. Alle Maler, alles, was damals der Pichler, die Susanne Schmögner, der Walter Schmögner, alles, was gab in Wien, ging zum Koranda.
Und welche Rolle spielte dann die Mode für diese Klientel? War das schon wichtig? Das war
ja Fäsche, Katz sozusagen. Ne?
Und was?
Ich glaube, die Mode hat die Leute weniger interessiert. Aber wir wollten einfach ein fesches Mädel, wo man hat, auch dabei ist. Und ich war neugierig. Ich wollte, wie ja, das hat man ja überall, das kann man ja lesen in so vielen Biografien, ja. Ich war neugierig. Ich wollte diese Leute, ich wollte zuhören, ich wollte wissen, viel wissen über Wien, ja. Mich hat das sehr interessiert. Und eines Tages kam eben von uns sehr verehrte, weniger wegen seiner Songs, sondern mehr wegen seiner Attitüden, nämlich zum Beispiel die Leute auf der Kärntnerstraße zu interviewen und zu sagen, was halten Sie davon, wenn wir aus der Oper ein Schwimmbad machen? Und die haben gesagt, na ja, das wäre eine gute Idee, ne? Machen wir das, ne? Also kam jener andere Heller ins Geschäft und wollte einen Pullover kaufen. Und ich knallrot und Ding, und, aber Herr Heller, das ist ein Damenpullover, das geht ja nicht, doch, ja. Und das war sozusagen der Beginn einer 50-jährigen Freundschaft, nicht?
Was hat der, also André Heller hat Sie dann überzeugt, überredet? Nee,
das war, der Bernhard Baul hat dann seinen Zirkus gemacht und dann haben die gesagt, ja, also die kann ja da mit dem Hubert helfen, dem Aratüm bei den Kostümen. Und ich war neugierig, ich wollte ja nicht in dem Geschäft sitzen und Pullover verkaufen. Ich wollte ja, diese Stadt war ja im Aufbruch total. Das war eine Zeit, da wollten alle was, ja. Es war auch, natürlich kamen dann diese ganzen Waldheim-Geschichten und politischen Geschichten und so weiter. Und es hat sich so eine Clique gebildet, natürlich, die wollte, dass aus dieser Stadt was wird, und zu unser aller Glück gab es dann diesen wunderbaren, großartigen Bürgermeister namens Helmut Zilk, der wirklich viel ermöglicht hat und auch geschaut hat, dass renoviert wird. Und aber auch, es gab eine Gruppe, die hieß Klingklang Company, die durfte am Naschmarkt ein Sommerfest machen. Das war für Wien, war das ein Wahnsinn. Wir durften aber bis 10 Uhr am Abend durften wir tanzen am Naschmarkt. Und der Lindinger war der beste DJ. Ja, also da waren alle. Ich meine, hier sind wahrscheinlich einige, die auch dort waren, aber da war wirklich alles dort, ja. Und hat getanzt. Und das war für Wien, das ja eher so mit Zwitserko und Marschall und ich weiß nicht, und Theresiano und Opernball und so, war das neu. Und wir wollten alle dabei sein.
Ja, Mode ist ja auch sehr international, was Sie erzählt haben von Sydney. Mode ist ja ein sehr internationales Thema. Das ist ja dann vielleicht auch wichtig für so eine Stadt wie Wien. Welche Modedesigner waren denn damals die Sie so groß, Ihr Lieblings, gab es einen Lieblingsmodedesigner?
Von mir?
Ja.
Saint Laurent. Ja, absolut.
Und?
Aber es gab in Wien die Ariane Brocksch.
Okay.
Bäckerstraße 3.
Okay.
Und die hatte Sachen von Jean Muir aus London. Die hatte wirklich verrückte Sachen. Und die war schräg vis-à-vis von mir. Ne? Also die und dann ich. Das heißt, wir waren schon zu zweit in der Bäckerstraße. Ne? Also es hat sich so langsam entwickelt. Dann kam der Oswald und Kalt mit seinem Beisel. Und so, es hat angefangen zu leben. Wir sind sehr gerne nach London gefahren am Samstagnachmittag, auf die King's Road. Und das war mit diesen türkisblauen und rosaroten Fliegern, die auch immer zu spät waren und wo man, ich weiß nicht, 6 Stunden am Flughafen saß, bis man dann wieder in Wien war. Und ich hatte den Stefan aus einer Fahne von Esso, da stand drauf, die Kraft, die man spürt, der Tiger im Tank. Und ich hatte ihm daraus eine Jacke gemacht und habe dieses die auf den Rücken als die. Also wir, London, 70er Jahre, Samstagnachmittag, King's Road, er mit der Jacke, die. Wenn ich einen Koffer mitgehabt hätte mit 50 solchen Jacken, ich hätte sie alle verkauft. Und da gab es den Laden Mr. Freedom. Oh. Da gab es Sachen. Da gab es noch gar keine Westwood. Die war noch im Aufbau. Und da gab es Sachen und Dinge. Und wir hatten ja kein Geld. Also wir haben nur den Billigflug. Ja. Aber ich glaube, wir wären doch besser nach London ausgewandert. Also wir hätten dort, glaube ich, großen Erfolg. Ja.
Das ist interessant, dass Sie immer sagen, Sie hätten so viele Abzweigungen nehmen können.
Ja,
aber Sie haben ja selber ständig Abzweigungen schon genommen.
Ja, aber wir gingen eben am Freitag in Wien, gingen wir ins Wum Wum. Weiß nicht, Wum Wum, das war, da gingen wir am Freitag hin. Und wir mussten natürlich am Freitag immer ein neues Quant. Ja, also wurde während der Woche kreierte ich das. Und dann kamen wir so sozusagen im Partnerlook darunter. Und Mutter die Wehr hatte uns auch ihm einen gelben Wollkragenpullover und dann so mir so ein gelbes Jäckchen dazu passend gestrickt. Und wir kommen die Schottenkarohosen weite. Wir kommen darunter, stehen unten zwei so Typen so mit einem Lederjacken an und sagen, was sehr was, Partnerlook. Gut, also das war dann das Thema, das haben wir dann auch abgehakt. Und dann waren wir, aber sagte Otto Livea, ich habe da so eine Einladung, da kommt der Marc Bonhon, die Dior-Brillen werden in Wien hergestellt, beim Selfkirchhofer, sozusagen Udo Proksch, geht's da mal hin. Also ich in einer Variante von Dirndl, Stefan in einer Variante von Steirer Anzug. Wir kommen da rein, Marc Bonhon spricht da vorne, hört auf zu reden, schaut uns an, kommt nachher zu mir und sagt, wer hat das gemacht? Sag ich, Gott sei Dank spreche ich Französisch, ja. Sag er, kommen Sie nach Paris. Sag ich, was zahlen Sie? Sagt er, 200 Francs. Ging nicht. Das ist kein Sponsoring. Also bin ich da geblieben, Lili Billy, André Heller, Bundestheater.
Wie gut für Wien und für das Theater. Aber
auch gut für mich.
Und dann trat André Heller ins Geschäft und kaufte diesen Pullover, einen Damenpullover.
Ja.
Und dann entstand der
Nein, das war nur der erste. Wir haben dann, es war dann der Roncalli und ja, und da waren jetzt, auch das ist bekannt und kann man in der Presse nachlesen, ziemliche Streitigkeiten. Und da gab es einen Bärentöter, wie ich ihn nannte. Nämlich einen Dompteur. Und Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich zu Bären eine sehr enge Beziehung habe. 17 Kisten sind schon gewandert an Künstler helfen Künstlern zum Flohmarkt. Und der hat den Heller bedroht. Und ich war in so einem roten Overall und habe mich dazwischen geschmissen. Seitdem haben wir eine enge Beziehung. Ich bin sozusagen die Schutzmantelmadonna vom Herrn Heller. Also auf Demonstrationen gehe ich immer hinter ihm, damit ich das Messer in den Rücken kriege. Und es ist wirklich komisch. Er ist nur 2 Jahre älter wie ich, aber er ist für mich eine totale Vaterfigur. Und es ist ein Wahnsinn, wenn einem als junger Mensch so jemand begegnet, der sagt, du kannst das, mach das. Mach die Werkstatt, mach die Kostüme, mach das. Ja? Und ich habe jetzt sehr lachen müssen, wie wir Remasure gemacht haben, weil ich habe gesagt, jetzt wird es langsam eine geriatrische Abteilung, weil da waren wir dann wieder, der Georg Resetschnig 77, der Heller 77, ich, oder 78 sind die ja schon, ich 76, sage ich, also das ist wirklich ein starkes Team jetzt. Ja, also er hat immer und immer und immer einfach gesagt, du kannst das, du mach das. Ich weiß nicht, seine Sekretärin hat gekündigt. Er macht das Feuerwerk in Lissabon. Er sagt, du machst die Presse. Kommt ein Artikel im Spiegel, es sollten 30 Journalisten kommen, es kamen 142. Ich mache die Presse, ganz alleine. Ja, habe ich nie vorher gemacht. Ich habe auch bestimmt in 10 Tagen vielleicht 8 Stunden geschlafen. Aber ich habe die Presse gemacht. Hat alles funktioniert. Das ist, wenn man so jemand findet im Leben, der einem sagt, mach das und vertraut, ja, ist für Wien ist es sehr ungewöhnlich, weil in Wien sagt man ja immer, du kannst das nicht. Mhm. Und es ist wirklich, das ist wirklich ein großes Glück, muss ich sagen. Das habe ich wirklich ihm zu verdanken.
Das ist toll. Weil man, haben Sie gerade schön gesagt, aber woher kommt das? Ist das eine gewisse, hat er was in Ihnen gesehen? Ist eine gewisse Sehnsucht?
Er war generell so, er war auch, es gibt ja sehr viele, die Frauen gefördert, jetzt gestorbene Christine de Grancy, die berühmte Fotografin, die Gabriela Brandenstein, berühmte Fotografin. Es war, also, der Benno, der leider heute nicht da ist, nennt uns die Franziskanerinnen. Ja. Also, es war eine Clique von Frauen, die er gefördert hat, wo er einfach gesagt hat, die können das, die machen das, die macht jetzt die Fotos. Nicht der Mann, sondern die Frau. Und das ist toll.
Ja. Und Sie haben ja, also haben Sie gesagt, bis Remasuri war jetzt erst. Das war jetzt erst, also ganz, ganz lange und ganz viel auch seine Entwicklung begleitet. Also
ja, ich habe zeitweise so auch das Büro gemacht.
Und Sie waren auch zusammen in China.
Ja, das ist eine eigene Geschichte. Also der ruft an, ja, ich bin in Wiesbaden. Und ich glaube, mit dem Dietmar Pfleger hat gerade drei Schwestern gemacht oder irgendwas. Und der ruft an und sagt, wir fahren jetzt nach China. Ich rufe meine damalige Lieblingsmitarbeiterin, Schneiderin, Heidi Kräuter an und sagt, wir fahren jetzt nach China. Sagt sie nach hinten zu ihrem Freund, sagt sie, die spinnt jetzt, die Eule. Also, wir fuhren nach China.
Wann war das? Also wann?
83.
83.
Wir fuhren nach China mit Robert Lebeck.
Mhm.
Oh. Berühmter Fotograf. Für den Stern hat er uns fotografiert. In Hefei Anhui. Ja? Ist mittendrin. Aber vorher waren wir noch in Peking und die österreichische Botschaft sagte, wir haben eine Überraschung für euch, ihr müsst vorbeikommen. Also wir sind dorthin gegangen. Da sitzt dort die Anna Mahler. Mit dem Sohn vom Jürgen Fehling, dem Regisseur, der war Arzt. Und sie wollte unbedingt, sie war über 80, unbedingt noch den Yangtze-Kiang hinunterfahren. Ich habe sie dann nur gefragt, und wie war ihre Mutter? Hat sie gesagt, sie war keine nette Frau. Hm. Also wir sind dann nach Hefei Anhui gefahren, haben das alles angeschaut dort, haben alles besprochen mit der Akrobatenschule und so weiter. Und der Heller hat gesagt, ja, ihr fahrt dann im Sommer und macht es da. Ja, wir kommen dort an, fast 47 Grad im Schatten. Also es gibt keine Werkstatt, wie besprochen. Es gibt keinen Schneider, es gibt kein Hotelzimmer. Es gab dann ein Hotelzimmer für eine Nacht. Dann haben sie gesagt, das Hotel wird jetzt zugesperrt und renoviert. Ihr müsst in ein anderes Hotel. Also irgendwann gab es nach 3 Tagen dann auch mal eine Nähmaschine. Es gab 6 chinesische Schneider, die wir uns natürlich nicht unterhalten konnten. Und dann habe ich den, und das ist wieder typisch Heller. Ich rufe ihn an und sage, und dann hatten sie einen Modedesigner, weil sie wollten das nicht so, wie ich das machen wollte, weil ich habe gesehen, die haben wahnsinnig schöne Seiden, die haben unwahrscheinlich schöne Seiden in irrsinnig schönen Farben. Ich mache das ganz puristisch. Nur in diesen schönen Stoffen. Nein, die wollten Goldborten und Ding und solche Sachen. Also, Ich habe gesagt, pass mal auf, Freunde, also entweder das funktioniert jetzt oder es gibt keine Dollars, es tut mir leid, also dann muss ich wieder zu Hause fahren. Ich habe den Heller angerufen und gesagt, ich glaube, das wird nichts. Hat er gesagt, mach halt, was geht. Jeder andere hätte gesagt, bist du wahnsinnig, was das kostet, bist du verrückt geworden. Mach halt, was geht. Und ich bin mit 120 Kostümen nachts 5 Wochen wieder nach Hause gefahren. Es ging. Und das Beste war, die Chinesinnen, die Schneiderinnen, habe ich gesagt, habt ihr einen Wunsch? Dürfen wir irgendwas, können wir was tun? Ja, könnt ihr uns jeder einen Hosenschnitt machen? Weil die fanden das großartig, dass wir aus diesen Seidenstoffen Hosen machen konnten, in denen die Akrobaten sich bewegen konnten.
Ah.
Ja, dass das funktionierte. Also wir haben also, sind die Begründer der chinesischen Textilindustrie, der modernen. Wir haben für einen Hosenschnitt gemacht, die Schneider, und sie waren im Glück. Nur damit man weiß, wo das alles herkommt. Ne? Also.
Also waren aber dann die ersten Kostüme, die Sie wirklich als Kostüme gemacht haben, waren dann für Roncalli, für die André Heller?
Bei Roncalli habe ich, nein, da war ich nur sozusagen da war ich alles Mögliche. Da war ich ein Nummerngirl.
Auch?
Da war ich an der Kasse, da war ich die Retterin vom Heller, da war ich, was habe ich dort gemacht, Gewandmeisterin. Heller kam dann auch mal und sagte, gib mir das Löwenkostüm. Und das war so ein Kopf, ein Trikot und eine Strumpfhose. Und dann ging der mit diesem Löwenkostüm in die Arena und keiner wusste, dass da der Heller drin steckt. Und wir haben natürlich sehr viel gelacht. Nein, die erste Kostümgeschichte war Flickflack von eben Regie André Heller, Kostüme Frieda Parmigiani. Da habe ich die Werkstätte gemacht. Und Frieda sagte, du musst zum Theater. Dann waren wir ein Jahr auf Tournee. Das war toll, anstrengend, toll. Und dann sagten die Wiener Festwochen, wir machen das nochmal, aber es muss zu 70% anders aussehen. Und da hat der Heller gesagt, ja, du machst die Kostüme.
Okay.
Und dann habe ich die Kostüme gemacht und dann schrieb der Herbert Hufnagel im Kurier, lieber Franzi, dass du noch einmal so eine Show auf die Bühne bringst, ist großartig. Aber dein größtes Wunder ist deine Kostümbildnerin.
Okay.
Und jetzt komme ich, ich habe sie noch, die Kritik. Ja. Und jetzt komme ich dann in die Garderobe mit den gebügelten Sachen und dann weiß ich was. Und dann sagt der Franzi, du bist ein Star. Und dann habe ich gesagt, ja. Sagt er, was machst du jetzt? Sage ich, eine Garderobe, was sonst? Und die Gürtler, die war ja mit mir in der Schule, die Sacha Gürtler, und die sagte, wieso machst du das? Und dann habe ich, wieso machst du das hier? Und dann habe ich gesagt, weil es so eine wahnsinnige Freude ist, wenn man sieht, wie die Menschen sich freuen, wie die Leute glücklich aus dem Theater kommen, wie die rauskommen und es geht ihnen gut und sie gehen ins Habelka oder irgendwo hin und sie sitzen dort und es geht ihnen gut und das ist doch eine fantastische Aufgabe.
Absolut.
Und das ist ja irgendwie der Sinn dessen, was wir tun, nicht? Dass die Menschen, dass es ihnen nachts besser geht. Manchmal schwierig, ich weiß.
Es gibt ja manchmal, das sagt man ja unter Kollegen und so, manchmal gibt es ja ein Kostüm, das kriegt einen Szenenapplaus.
Ja, das hatte ich auch. Ich habe einen V gemacht, das war eine sehr schöne Dame mit so einem Paillettenbody und die hat dann so die Hände nach vor gemacht.
Oh.
Und dann ging der V hinten auf.
Oh, wow.
Ja, das wollte der Heller jetzt noch einmal für Remasuri haben. Da habe ich gesagt, das wird sie nicht ausgehen. Mit dem Budget. Aber das war wirklich immer ein Bühnenapplaus, ja.
Und da gab es dann einen Szenenapplaus, einen Kostümapplaus für so.
Aber es gab natürlich dann Dinge, ich weiß nicht, wenn man dann da mal drinsteckt, da gibt es so die Menschen, die einem begegnen. Also zum Beispiel gab es den Bob Wilson, nicht?
Na klar.
Und da waren wir, also ich war viel in Berlin, ich habe dann mit dem Michael Haneke doch auch viel in Berlin gearbeitet und mit dem Dietmar Pflegerl. Und dann war bei dem Civil Wars, das war so toll. Und da habe ich den Heller dann angerufen, danach habe ich gesagt, du, jetzt sag ich dir was, aber ich habe jetzt einen neuen.
Ja.
weil da kam alles das, was wir immer gedacht haben, was wir machen wollten, diese großen Stelzengänger und ich weiß nicht und Dinge. Und dann habe ich gedacht, wie komme ich denn da nochmal rein? Eine Karte hatte ich ja. Und ich habe aber gesehen, dass viele Leute weggegangen sind. Und dann bin ich am nächsten Abend bin ich wieder davor gestanden von dem ICE in Berlin. Da kamen schon ein paar Häkelkostüme wieder raus. Und dann habe ich, kann ich ihre Karten haben, bin wieder rein. Ich glaube, ich habe jede Vorstellung gesehen. Und ich durfte dann auch einen Abend mal neben der Paris-Tour mit Bob Wilson und Ingrid André und Paulus Manka.
Aber zusammengearbeitet haben Sie nicht mit Bob Wilson?
Nein, das hat dann Frieda Parmigiani.
Ah, okay. Aber dafür haben Sie, Sie haben es schon erwähnt, auch eine Zusammenarbeit mit Michael Haneke.
Das war so, ich hatte eine Freundin, die ihn gut kannte. Und er war in Wien nach 10 Jahren zum ersten Mal in Wien und sollte am Schauspielhaus die Stella machen. Und irgendwie hatte er sich angeschaut, die Kostümbilder angeschaut und irgendwie haben die ihm offensichtlich gesagt, wie er das Stück inszenieren soll. Und er hat gesagt, na, mit denen, das geht nicht. Und dann hat die, meine Freundin Eleonore gesagt, ich kenne da eine, aber die hat mit dem Heller gearbeitet. Zirkus und Varieté, ja. Ich möchte dazu sagen, heute sind sie die besten Freunde, ja. Ihre rief mich an, ich bin dort hingegangen, ich bin mir vorgekommen wie so ein kleines Mädchen am Sofa. Und ich habe gesagt, na, 3 Wochen vor der Premiere, ne? Was kann ich für Sie tun? Das war's. Das war das Wunderwort. Also wir haben dann mit 2 wirklich süßen Schneidern haben wir dann in 3 Wochen diese Kostüme gemacht für ihn. Und dann der Hans-Hofer machte die Bühne und dann hat er gesagt zu Michael, nehmen wir sie doch gleich mit nach Berlin. Ne? Na, gehen wir gleich nach Berlin als zweites. Schillertheater, Domröse, ja. Also auf jeden Fall. Dann kam der Dietmar Pflegerl und hat gesagt, die macht die Kostüme bei dir, das ist doch eine Boutiquentante, wieso macht denn die deine Kostüme? Da hat ich gesagt, ja, die ist vielleicht eine Boutiquentante, aber die ist gut. Dann ging ich mit Dietmar Pflegerl nach Wiesbaden und so ging's, ja. Sehr gut, sehr schnell. Dazwischen immer wieder ein heller Projekt. Und dann der erste Film mit dem Haneke in Venedig, Wer war Edgar Allan? Und danach kam eben China und also es lief, ja, das muss man sagen. Und eines Tages ruft mich der Gerd Leo Kuck an. Der Gerd Leo Kuck war Dramaturg am Burgtheater und sagt, Hersti, komm zu dir frühstücken. Ich sage, wieso? Ja, du wolltest ihm denken, ich komme jetzt zu dir frühstücken. Bist du da? Sag ich, gut, also bitte komm halt zu mir frühstücken. Ich sage, du, ihr habt dem Springer versprochen, dass du dich bei ihm vorstellst. Ich sage, warum soll ich im Springer, wer ist das? Hm. Ja, das ist der Chef der Bundestheater. Die brauchen eine Nachfolge für die Schlesinger. Sag ich, Entschuldigung, aber warum soll ich das machen? Ich bin ausgebucht, ich habe ein schönes Leben, weltweit unterwegs. Ja, aber ich habe ihm versprochen, dass du dich vorstellst. Also, er hat mich überredet. Ich war, ich glaube, so schnell hat noch nie jemand einen Termin beim Springer bekommen. Ich war im Senkovic, wo wir vorhin darüber geredet haben, das wurde ich angerufen. Und ich habe dann gesagt, okay, ich habe heute keine Zeit mehr morgen. Ja? Also ich bin dort hingegangen. Ich wusste ja nicht, dass er so steht auf japanische Designer. Aber ich hatte einen Mantel an von Yamamoto und habe den so über den Sessel geschmissen. Das war das Schicksal. Also er hat dann gesagt, ja, also, dann habe ich gesagt, nee. Er hat gesagt, ja, reden Sie doch mal mit dem Peimann. Also das war im Oktober. Im Dezember hatte ich einen Termin beim Peimann um 17 Uhr in seinem Büro. Tja, das war auch eine Liebesgeschichte. Das wird jetzt niemand glauben, aber es ist einer der höflichsten Menschen, die mir je begegnet sind. Wir haben ein wunderbares Gespräch gehabt, von Deutsch zu Deutsch, wo isst man in Wien am besten? Die Sonne ging unter, wir saßen noch immer da. Dann rief der Peimann den Springer an und hat gesagt, die oder keine. Jetzt hat er natürlich ein Problem gehabt, ne?
Mhm.
Ja, also ich gehe dann noch zum Holländer. Na, in der Pause von der Fledermaus kommt er rein, hilft mir nicht aus dem Mantel, nichts, ja. Sagt, was wollen Sie eigentlich hier? Sie sind ja total überqualifiziert. Ich brauche doch nur eine Schneiderin. Also gut, bin wieder aufgestanden, wieder gegangen, habe dem Springer gesagt, also wenn ich zuerst zum Holländer gegangen wäre, würde ich nicht einmal mehr drüber nachdenken. Ich habe erst im März zugesagt. Ich habe das wirklich überlegt. Ich habe mir gedacht, es ist wirklich schwierig, ja. Weil ich wusste, kannte die Werkstätten. Ich wusste, das sind die besten Handwerker der Welt. Ich wusste aber auch, dass man da viel machen muss. Also modernisieren. Und das war auch die Aufgabe, das Ding zu modernisieren. Und das war eine ziemliche Hacken, das muss ich sagen.
Aber ist das nicht auch so, dass man die Seite wechselt, also als Künstlerin, Kostümbildnerin in diesem immer kreativen Prozess und dann sagt man so, und jetzt wechsle ich die Seiten und bin verantwortlich, muss mich um Strukturen kümmern, um Mitarbeiter, um...
Ja, also es waren ja viele Kostümbildner da, die ich kannte, also wie die Margit Koppendorfer oder die Marie-Helena Amos oder so. Das war natürlich, also für... Jetzt muss ich sagen, es war für die Leute in der Werkstätte, auch viele, war das nicht so einfach, weil ich war Deutsche und eine Modeschülerin, nicht? Also ich war nicht von der Kunstakademie, ne? Ich war auch keine Adelige, also. Also das wurde zu, das war Deutsche, der Kunst, ne? Naja. Also gut. Aber ich kannte durch meine Arbeit vor allen Dingen auch in Deutschland sehr viele von den Leuten, mit denen der Peimann arbeitete, ne? Also war ich auch mal das Peimann-Mädchen. Na? Und da gab es natürlich dann diese Käppelei mit dem Holländer. Aber irgendwie haben wir am Ende einen guten Weg gefunden.
Aber was hat Sie dann da gereizt, zu sagen, ich...
Ich weiß nicht, dass man es gibt so Dinge, da kann man nicht Nein sagen, oder? Also ich habe das irgendwann mal einem Journalisten, ich glaube, es stand sogar im Standard, am Titel, ich habe immer Ja gesagt, da bekam ich natürlich ein paar Anrufe, die gesagt haben, das stimmt ja überhaupt nicht. Aber ich denke, es war eben so, man muss es zumindest probieren. Und ich habe es probiert, auch mit wahnsinnig viel Hilfe. Ich hatte, da war die Ernestine Trabnitschek. Die Ernestine Trabnitschek hat angefangen als Lehrmädel in der Burg, Wäscherei, Lehrmädel. Hat sie raufgearbeitet, hat die Waschstadt La, türkiser Dralon-Pullover, so. Die Ernestine Dramczek und ich, wir waren ein großartiges Paar. Weil alle haben geglaubt, wir können sicher nicht miteinander. Ernestine Dramczek war meine Stellvertreterin, war zuständig für das Personal und für die Garderobe. Und wir haben, jeden Abend haben wir so eine halbe Stunde miteinander geredet und dann haben wir gesagt, das sagen wir morgen früh, wir entscheiden wir morgen früh. Ernestine hat den Fundus umgebaut. Sie hat mir, sie wollte ein Jahr bleiben, sie blieb 9 Jahre.
Okay.
Sie war der loyalste Mensch mir gegenüber, ja, andere auch, viele, aber sie war großartig. Und sie hat mir den Job richtig beigebracht. Also, und er hat immer gesagt, sozusagen, nur nicht aufregen. Hm. So viele Direktoren, sie haben ja vorbeigekommen. Ja. Ich hab wahnsinnig viel Glück gehabt mit Menschen, die mir in diesem Leben begegnet sind. Und die Erne hat sich gedacht, ah, jetzt habe ich Erne, die macht das alles, was ich die ganzen Jahre schon machen wollte. Und wir haben wirklich viel geändert. Es gab wirklich kaum moderne Nähmaschinen. Es gab keine Waschküche. Es wurde alles außer Haus gegeben. Es gab 18 Schuhmacher. Es wurde fast jedes Paar Schuhe angefertigt. Also wie ich gesagt habe, das kann man drüben beim Hummer nicht kaufen. Für die Bundestheater, für das Burgtheater. Wir müssen den Fundus zusammenlegen, dass alle alles benutzen können. Was? Unser Burgtheaterfundus. Also, wir haben damit viel Geld gespart. Wir haben auch viel Geld ausgegeben, aber wir haben viel Geld gespart. Heute ist es auch aufgrund von der Ausgliederung und allem und auch der dem wirklich, sagen wir mal, Verständnis meines langjährigen Chefs, dem Dr. Kirchberger, eine wirklich moderne Werkstätte mit Computerschnitt und allem drum und dran. Und es sind trotzdem noch immer die besten Handwerker, die man sich vorstellen kann. Mit unheimlich viel Eigeninitiative, mit irrsinnig viel Kreativität, mit wirklich, ich weiß, ich habe so eine Situation gehabt, ich saß immer hinten in der Oper, sogar ständig mal hinten bei den Werkstätten mit der Fradi. Und die Fradi ist die Wäscheabteilung und Trikots, eine große Künstlerin. Und da kommt er zur ersten Hauptprobe, kommt das auf die Bühne und das war oben so ein plissiertes, violettes, so à la Miyake-Teil und unten eine Frottee-Höschen in Grau. Das sah furchtbar aus. Und ich gehe nach vor zu dem Kostümbildner und sage, in Wien sagt man so sowas Untergatte. Das schaut furchtbar aus. Und sagt er, ja, da hast du recht, das schaut furchtbar aus. Sag ich, sollte man nicht vielleicht die Hoseln in derselben Farbe machen wie das oben? Also ich heike die Färberei, Malerei, ist schon aufgestanden, war schon weg. Ist schon färben gegangen. Ne? Fradi, sag ich, erst die vier Hoseln, sagt sie. Immer ich. Sag ich, ja, aber das, am nächsten Tag sitzt man drin, gleiche Farbe, Hosel um, sagt sie. Sag ich, und? Ja, schön schon, gell? Ne? Also, die andere Seite, die war natürlich auch froh, die Kostümbildner, dass da jemand war, der Verständnis für sie hatte. Dass da jemand, ich habe meine, zum Beispiel meine gesamte Bibliothek habe ich hineingetragen. Die mussten nicht mehr die Bücher quer durch die Gegend schleppen, weil die wollten nämlich noch Bücher. Die wollen nicht im Internet irgendein Foto raussuchen. Die wollen noch den ganzen Katalog von Dior oder die Schnitte von der Vionnet. Ja? Und es war, ich habe sie dann auch da gelassen. Die haben meine Bibliothek.
Aber vielleicht muss man das nochmal irgendwie einem Außenstehenden nochmal so erklären. Also das ist das Besondere, dass es diese Bundeswerkstätten gibt, die für die drei großen Häuser, Burgtheater, Staatsoper und Volksoper, also zentrale Werkstätten haben oder zentrale.
Ja, es ist leider ein bisschen schwieriger. Es kam ja diese Ausgliederung. Und das Problem, ich meine, man kann jetzt darüber denken, ich will jetzt nicht über diese, ich habe da eigene Gedanken dazu, das ist jetzt nicht unbedingt der Punkt hier, aber das Problem war, wir haben ja gearbeitet und die Werkstätten und die Leute haben ja gearbeitet für die österreichischen Bundestheater. Das war ja was. Das ist so, wie wenn man bei der Eisenbahn arbeitet, ne? Ja. Also, ich arbeite bei den österreichischen Bundestheatern. Das ist ein der Nachbar, der ist bei den Bundestheatern, ja?
Ja, ja.
Und jetzt kommt die Ausgliederung. Jetzt kriegt also jedes Haus wird eine GmbH und es gibt die Theaterservice GmbH. Und das Resultat war, also die Ausgliederung war im September, furchtbar viel Arbeit für alle Beteiligten, vor allem für die Babsi, die auch da ist, die Barbara Pfeiler, die heute die Chefin ist, eine abwandelnde Rechenmaschine, es war ein Wahnsinn. Auf jeden Fall, danke Babsi, ja, danke. Auf jeden Fall war es so, dass die, im November saßen die die Abteilungsleiter waren in der Volldepression. Weil auch die Mitarbeiter in der Volldepression waren, weil ihnen das Theater weggenommen worden ist, die Bundestheater.
Ist klar.
Ja, sie waren eine Theaterservice-Gesellschaft. Was ist denn das bitte für ein Name? Und ich kannte eine Frau in Hamburg, die hat zum Beispiel für Nivea die Nivea Visage erfunden. Mhm. Weil Nivea hat gesagt, ich habe nur die blaue Dose, was soll man machen? Oder solche Dinge, ja. Und die habe ich angerufen und habe gesagt, ich habe den Kirchberger gefragt, er hat gesagt, ja, kannst du mal am Wochenende kommen und wir machen da mit den Abteilungsleitern so ein Seminar. Und er hat sofort gesagt, Servicegesellschaft? Was ist das denn für Servicegesellschaft? Ja? Was soll das? Und dann haben wir gesagt, ihr braucht einen Namen, ihr braucht eine Identität. Ja?
Ja.
Und dann haben wir das ausgeschrieben und mein lieber Freund Stefan Liver hat sich daran beteiligt und diesen großartigen Namen und auch das Zeichen Art für Art erfunden. Dann hat der Kirchberg gesagt, du machst das Marketing auch gleich, ne? Gut, also wir haben wirklich...
Also muss man die Marke erstmal etablieren, Marke. Die Marke ja, muss ja. erstmal...
Das haben wir wirklich sehr akribisch gemacht, also das war auch viel Arbeit, aber auch eine schöne Arbeit. Und jetzt ging es noch darum, dass die Häuser hatten ja quasi unser Geld und die wollten ja das eigentlich nicht uns wiedergeben. Ne?
Mhm.
Also jetzt musste ich auch schauen, wie kommen wir denn zu einer, wie soll ich sagen, dass die uns lieb haben wieder. Dass wir nicht nur teuer sind, sondern die uns auch mögen. Und dann war das so, dass wir, traf ich meinen Freund Rossi Paul auf der Straße zu Weihnachten. Das war der ehemalige technische Direktor des Burgtheaters
ja.
und jetzt technischer Direktor der Oper Zürich.
Okay.
Und ich sag, du lieber Friedrich, ich bräuchte so einen Auftrag von draußen. Und kannst du mir vielleicht, sagt er, ich habe was für dich. Die Firma Fabric Frontline feiert ihren 20. Geburtstag. Und die Kostüme dafür macht die Vivienne Westwood. Und die Hüte der Philip Tracy. Aber die haben alle keine Zeit. Und wir haben da sehr viel Geld dafür. Wollt ihr das machen? Na? Sag ich, natürlich wollen wir das machen. Dann habe ich natürlich auch meine Freundin Isabella Klausnitzer angerufen und habe gesagt, du, Isa, wir, Also hatten wir natürlich gleich 3 Seiten in der Freizeit und so weiter und so weiter. Haben diesen wirklich gute, große und teure Projekt gemacht und haben natürlich dort natürlich auch diese ganzen tollen Leute getroffen. Und auf jeden Fall haben die Häuser dann gesehen, aha, vielleicht haben die irgendwann keine Zeit für uns.
Ah, Konkurrenz belebt
das
Geschäft.
Natürlich der ORF mit dem Neujahrskonzert und so weiter und so weiter. Und da hat sich dann das langsam geändert. Und die Leute wurden auch stolz. Die fuhren ja dann mit mir auch irgendwo hin, wenn wir für irgendwo gearbeitet haben. Dann durften welche mit dort nach Zürich oder welche mit nach Paris. Da kam diese wahnsinnige Geschichte mit dem Valentino in Paris. Ja, ein Wahnsinn, ja, mit diesem Mann, aber großartig. Und wir waren wirklich, es war wirklich so, dass wir zum Beispiel bei dem Valentino, das war das erste Mal, dass der ORF in HD gesendet hat und wir standen oben im Kunsthistorischen Museum und die Olga ging die Treppe runter mit dem Rosenkleid und hob das Beinchen. Wir standen heulend vor dem Fernseher, weil wir so stolz waren und weil das so schön war. Und der Freund von Valentino hat zu mir gesagt, we once worked with Tirelli. Tirelli ist die Firma, die alles für Visconti und so weiter gemacht hat. But you are much, much better.
Oh.
Zu den Werkstätten.
Ja.
Und das muss ich sagen, ich hoffe, dass das erhalten bleibt. Ich glaube nicht, dass es in irgendeinem Theater noch so eine Modisterei gibt, die so arbeiten kann wie die Wiener. Ich glaube auch nicht, dass es eine Fradi gibt irgendwo. Auch die wird irgendwann in Pension gehen, leider. Aber auch alle sind so engagiert. Und sie haben das durchgestanden. Und sie sind, glaube ich, heute, ich weiß es nicht, aber ich glaube, sie sind stolz heute, dass sie für Art arbeiten. Und das war das, was mir wichtig war. Und meinem Stab sozusagen. Wir wollten, dass die Leute wieder das Selbstbewusstsein bekommen, dass sie sagen, ich bin bei Art für Art. Ah!
Ja, und was Sie sehr schön gesagt haben, diese Wertschätzung für diese wunderbaren Berufe, die ja sonst wirklich kaum noch, die es kaum noch geben würde.
Ja, naja, das ist sowieso traurig.
Ja.
Ne? Also bei vielen Berufen. Gott sei Dank gibt es mittlerweile ganz gute, auch am Land und Dings, oder
Handwerk steht Geschichte wieder im Kurs. Wieder,
es ist natürlich beim Theater. Ich glaube auch, was total unterschätzt wird, der Bühnenbildner hat auch eine andere Position wie der Kostümbildner. Der Bühnenbildner kommt ja quasi von der Architektur. Die Architekten waren an der Seite der Kardinäle, der Päpste, der Könige. Der Schneider ist irgendwo gesessen in einem Hinterzimmer und Dunkeln und hat irgendwas genäht. Durch die 80er Jahre Schaubühne und so weiter bekam dieser Beruf Kostümbildner einen Status, der jetzt aus Grund von Sparsamkeitsgründen langsam wieder zurückgeht, weil der Bühnenbildner macht halt die Kostüme gleich mit. Ne? Spare ich mir doch die Reisen, das Hotel, alles und so weiter, nicht? Also, da war man manchmal sprachlos, was da für Entscheidungen gefällt wurden. Ne? Also da machte irgendein Architekt eine Geschichte an der Oper und dann sagte er, dann machen wir das doch gleich mit. Ne? Dann kam so eine kleine Assistentin aus der Akademie und die hat es dann da vollkommen Ding. Und wer hat dann im Endeffekt die Kostüme gemacht? Wir. Ne? Also es ist wirklich schade, weil das ist ein sehr schöner Beruf. Aber was niemand weiß, der nichts damit zu tun hat, es ist wahnsinnig viel Arbeit. Es ist unvorstellbar viel Arbeit. Also es sind, ich weiß nicht, heute gehe ich noch in die Manon, ich glaube, da haben wir, glaube ich, 300 Handtaschen gekauft dafür oder so, ja. Aber nicht Louis Vuitton, gell, hat er gleich angerufen, der Holländer. Na, man muss ja das Zeug dann auch irgendwo herkriegen, ja. Schuhe, Unmengen, ja. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, man denkt, der moderne Opern, da kann man ja alles einkaufen, gehen wir shoppen, ne.
Ja.
Ja, das musst du mal alles kriegen. Und zwar zu Preisen, die du dir leisten kannst. Manchmal ist eine historische Oper mit schönen Zeichnungen und da sucht man dann halt die Stoffe aus und ging einfacher als diese modernen Sachen, ja?
Naja, schauen wir uns das Kostüm an. Da kann man ja nichts von shoppen gehen, gar nichts. Also ja. Vielleicht den Stoff. Nein, nein. Ich meine, Kostüm ist ja eine enge Zusammenarbeit mit der Regie, weil es geht ja um Interpretation.
Ja, aber ja, natürlich.
Es ist ja
aber
auch,
das wird ja auch erarbeitet.
Ne? Ja, das
ist ja irrsinnig oft so, dass die fangen an und dann denken sie, die haben jetzt alle Schottenlöcke an und dann brauchen sie dann ganz was anderes. Ja? Also man hat, ist ja auch in so einem Zeitfenster manchmal, dass sehr eng ist.
Es gibt ein schönes Buch, Glamour, da haben Sie das Vorwort geschrieben. Ne?
Ja.
Und in diesem Vorwort schreiben Sie sehr, sehr, sehr klug, was Kostüm ist, weil es gibt so viele Gesetzmäßigkeiten, das hat eben nichts zu tun mit geht mal shoppen, sondern wie wirkt etwas, wie ist es ein Zeichen, wie ist es, es muss kleiden. Also die Ansprüche, Sie schreiben über die vielfältigen Ansprüche ans Kostüm. Ich meine, ein Sänger und eine Sängerin haben ja auch nochmal einen Anspruch. Die Regie, man ist ja sehr dazwischen auch, also all diese Ansprüche, ja, den Ansprüchen und, gerecht zu werden.
Ja, und heutzutage auch natürlich die Kosten.
Hm? Und die Kosten.
Ja, aber es ist so, gibt es so eine Sextante, Gerti Sänger oder wie die heißt, ne? Und die macht so eine Sendung im Fernsehen, hat sie gemacht irgendwie. Und die hat mich eingeladen. Also ich soll dort über Erotik und Kostüme sprechen. Also ich gehe da mit ihr da auf und ab und sie sagt, ja, sie müssen dann sagen, ja, natürlich alles in Leder. Habe ich gesagt, wenn ich das mache, dann schmeißt mir der Beimann raus. Also ich bin gegangen, ich habe das nicht gemacht. Ja. Ich habe gesagt, so, irgendwen anderen, also ich kann leider ihren Wunsch nicht erfüllen. Es ist eben die Frage, was ist erotisch? Was ist ein Mädchen? Was ist Ding? Wie drückt ihr das aus? Ich persönlich als Kostümbildnerin, ich weiß noch nicht, wie gesagt, ich bin keine gute Zeichnerin, aber ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, wie ich zuerst mal nach Wiesbaden kam und dann sagte der Intendant, jetzt haben wir die extra eingeflogen und die hat nicht mal Zeichnungen mit. Und dann und sie haben nicht mal Zeichnungen mit, sage ich, ja, was soll ich denn zeichnen? Also ich habe doch keine Ahnung, was ich weiß weder, wer was spielt, doch was der Herr Pflegel machen will. Ich muss mir das doch erst einmal anschauen. Hm. Aha. Sag ich, ja, ich weiß doch nicht, wie die über die Bühne geht. Oder was Ding, ja, oder so. Also das waren aber die neuen Kostümbildner, die so gearbeitet haben. Ja? Früher wurde das alles gezeichnet, das war fix und das stand und so war das. Aber dann in den 80er Jahren hat sich das so entwickelt. Ne? Da waren die neuen Leute da und die haben das eben so gemacht. Ja?
Ja, das ist ja viel, viel individueller. Es gibt ja heute auch, so wie Sie sagen, Kostümbildnerinnen, Kostümbildner, die entwickeln während der Proben.
Ja, also, ja, das habe ich auch gemacht.
Ne, also.
Ja, jetzt nicht unbedingt bei solchen Kostümen, aber im Schauspiel auf jeden Fall.
Und in der Oper sagt dann der Regisseur, was weiß ich, was ich mir vor einem Jahr überlegt habe, ich entwickle im Moment.
Dann muss auch das kommt vor, ja. Das wissen alle, was das heißt, ne?
Naja, es ist ein kreativer Prozess, wenn man alles vorher ja schon weiß.
Aber wenn ich natürlich 30 oder 40 Chorleute habe, mal zwei, dann brauche ich schon ein Programm, nicht? Sonst wird es nicht auf der Bühne stehen. Also es geht ja auch immer um die Menge. Aber bei der Burgtheater ist es absolut von der Hand in den Mund, nicht?
Schon?
Ja.
In der Oper ist es was anderes.
In der Oper ist es teilweise auch so, aber nicht immer, Gott sei Dank.
Ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, also es ist ja jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Frau Buffay 2013 alles stehen und fallen gelassen hat und die verdiente Pension gegangen ist. Wenn Sie jetzt zurückblicken...
Ich hab nichts stehen und fallen lassen, ich habe alles... Ich habe links stehen und fangen.
Nein.
Alles ordentlich aufgerollt.
Ah, nein. Übergeben.
Übergeben, ja.
Auch dem Theatermuseum auch so übergeben, dass ja es genauso wunderbar läuft. In der Zurückschau, was waren denn doch so richtig wichtige Produktionen im Schauspiel, in der Oper? Sie haben ja tolle Leute immer kennengelernt, Künstlerinnen, Künstler. Was sind so Produktionen, Zusammenarbeiten? André Heller haben wir gesprochen, aber...
Ja, also im Burgtheater gab es eine Produktion, die mich 2 Jahre beschäftigt hat, so ungefähr. Ich weiß nicht genau, aber vielleicht. Das war das Sportstück mit einer Schläf. Und das war irgendwie ganz witzig. Also, weil man sagt, Leute kennenlernen. Ich kannte ihn aus Frankfurt. Und wir haben uns sehr gestritten in Frankfurt. Und jetzt kommt er nach, ein paar Jahre später, kommt er nach Wien und die Burgtheater sagt, ja, da müsst ihr rübergehen eben zur Frau Buffay. Was? Wie? Ja. Na, der doch nicht. Also, die Frau Buffay hatte einen Gallenanfall und eine kleine Operation. Also diesen Johann Molländer hat man mir ausrepariert, diesen Stein. Ah. Und deswegen hat der Schläfer eine Anprobe gemacht, wo ich nicht dabei war. Babsi, Pfeiler, ja, zum Krankenbett. Drama, schrecklich, der reißt gleich wieder ab. Also ich nach 3 Tagen nach der Gallenoperation zurück. Machen wir noch eine Anprobe auf der Probebühne. Und dann haben wir so diese ersten 50 schwarzen Kitteln da oder was weiß ich. Und dann sagt er, ich will diese Naht da nicht haben. Und dann sagt die Damenschneiderchefin, ja, aber das muss sein. Und dann sage ich, Frau Bauer, der Schläf will keine Kleider. Der will Architektur. Da hatte ich ihn an der Backe. Wo du hingehst, will auch ich hingehen, ja?
Mhm.
Es war dann schwierig, nicht? Also, weil es gab ja die Volkssuppe und die Staatssuppe, ne?
Ja.
Aber Schläf war immer da. Also, wir mussten auch die Donau durchschwimmen. Das okay. Team. Hm? Ja, solche Sachen. Erlaufsee bei 9 Grad. Alle rein ins Wasser. Aber es war eine fantastische Arbeit. Und jeder, der es gesehen hat, wird, glaube ich, heute noch sagen, es war mit das Beste, Herr Peter. Ja? Mit das Beste, was wir je gemacht haben. Und
das war Anfang 2000er.
Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren die Werkstätten die einzigen, die alles gesehen haben. Weil es gibt ja diese berühmte Geschichte, dass der Peimann von oben rief, jetzt ist Schluss.
Hm? Wegen der Uhrzeit?
Ja, wegen der Technik, weil die müssen nach Hause, weil sonst wird es teuer. Dann fiel der Schläf im Frack am Boden im Burgtheater. Es gibt noch ein Foto davon. Bitte, noch eine Szene. Noch eine Szene. Also dann die Technik kam raus. Wir machen weiter, wir wollen kein Geld. Ja? Wir durften also noch zwei Szenen sehen, aber alle Szenen haben nur wir gesehen. Und erstaunlicherweise auch eine Menge von der Schneider. Weil die kamen nämlich in der Nacht ins Burgtheater in die Proben und haben sich das angeschaut. Mhm. Und da kann man sich vorstellen, was das war. Und es war eine, ich glaube, von dem her war es toll. Und bei der Oper gab es auch so eine Produktion. Weil wenn da ein Künstler reinkam, dann haben die ja, Produktionsvertrag gesagt, schickt ihn zu Annette, gell? Wenn er sagt, die ist Kunstschlampe. Ne? Also, ja, da kommt der Nietzsche. Ne?
Ja.
Jeder sagt, um Gottes Willen. Ja. Also, eins musste man sein beim Nietzsche trinkfest, gell? Also, weil bei dem musste man nicht schwimmen, sondern mit zum Heurigen gehen. Und er sagte dann, die Rita kommt dann, aber bis die Rita kommt, müssen wir alle schon gegessen haben und auch nicht kein Wein mehr am Tisch stehen haben, weil dann kommt die Rita und bestellt alles nochmal. Also auf jeden Fall, die Herodiade war auch so ein Fall, dass die Zuschauer, die Werkstätten, dann geht der am Schluss, kommt das Blut runter. Ne? Mhm. Und das war, Farbe natürlich, aber das war ein Wahnsinn. Also wir sind da drin gesessen, wirklich so, deswegen, bitte mach's nochmal, ja, nochmal das Blut runter. Und da kamen die Schneider, da saßen die ganzen meisten Mädchen dort, ja, und ich habe sie auch sitzen lassen, weil die wussten das nochmal sehen, wie das da runterkommt. Das war wirklich sehr beeindruckend. Und dann kam in der ersten, das muss ich leider erzählen, in der ersten Probe, wir sitzen alle da vorne, kommt der Domingo, ne? Der kommt raus, hat so einen Kittel an vom Nietzsche, hat auch ein Pressleiberl an, damit es alles schön ausschaut. Und runter.
Ja, ja.
Trotzdem war das nicht gut. Ne? Die Perücke saß hier. Wir sitzen dort, er kommt rein, schaut uns an und sagt, ihr habt so ein Glück, dass die Martha nicht da ist. Das war seine Frau.
Ja.
Also alle wieder zurück. Wir haben ihm dann noch so ein Ding drüber gemacht. Die Maske hat auch die Perücke ordentlich aufgesetzt. Also es war dann am nächsten Tag in Ordnung. Aber das werden wir auch ewig merken. Ihr habt so ein Glück, dass die Martha noch nicht da ist.
Tja. Die hätte mit den Abteilungen geschimpft.
Nur ich glaube, das hätte man nicht überlebt. Aber das sind besondere Sachen. Wir haben viele besondere Produktionen gemacht. Das hat mir auch am Holländer gut gefallen, dass er hat klassische Sachen gemacht und dann nehmen wir dazwischen halt irgendwo eine ganz andere Sache. Also, er war ein schwieriger Mensch, ja? Mhm. Aber irgendwie haben wir uns mögen. Immer wenn ich da herkam, sagte zu mir, er nannte die Werkstätten Vietnam. Ne?
Oh.
Und immer wir uns getroffen haben, hat er gesagt, sind wir wieder zurück aus Vietnam? Habe ich gesagt, ja, für Sie doch, Herr Direktor, immer, na klar. Ne? Also Vietnam war da drüben und Vietnam ging dann auch mal rüber zu ihm. Aber nachdem das sich so abgerieben hat, haben wir eigentlich, ich mochte seinen Humor und ich auch diese narzisstische Seite war auch sehr lustig irgendwie. Aber er war ein großartiger Operndirektor.
Also Sie haben die...
Das muss man ihm lassen.
Auf jeden Fall. Aber Sie haben die Wertschätzung erlebt, die Wertschätzung, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, also ich meine jetzt gar nicht nur bei Art for Art oder bei den Werkstätten, auch als Kostümbildnerin. Also wir haben ja gesagt, dass es ein oft unterschätzter Beruf ist oder oft so, aber Sie haben die Wertschätzung schon immer wieder erfahren.
Ja, ich habe ja auch Kostüme gemacht dort, nicht? Ich habe einige Produktionen gemacht. Also das ist natürlich, die Frau Pfeiler sagt, ich bin die teuerste Kostümbildnerin. Das ist natürlich ein wahnsinniger Luxus, ja? Weil da kann man sich alles ausdenken, nicht? Das wird einfach realisiert, ja? Ich meine, jetzt rennen da in einer weiß gar nicht, wie heißt die Produktion, Verkaufte Braut, ja, 88 Teddybären über die Bühne, ne? Die haben die alle gemacht, die Teddybären, ja? Nicht? Ich habe natürlich bei meiner Teddybärenliebe natürlich ganz viele Videos bekommen von den Teddybären. Ne? Ich war auch in der Probe.
Naja, na, wir wissen schon, dass wir über einen wahnsinnigen Luxus reden, den man sich an der Oper und am Theater, in den Bundestheatern leistet. Das ist natürlich was ganz Besonderes.
Ja, aber wir haben auch schwere Zeiten. Also wir haben natürlich den wunderbaren Manuele Grieg gehabt, der sich eingebildet hat, diese ganzen alten Georgiades-Ballette wieder auf die Bühne zu bringen. Und es gab keine oder wenig Unterlagen.
Okay.
Ja, also es gab keine Bibel. Wir haben ja immer für jedes Stück eine Bibel, also wo man dann nachschauen kann, auch noch, solange es das noch gibt, auch noch 10 oder 15 oder 20 Jahre später. Aber es gab keine Bibeln und wir mussten uns das zusammensuchen. Und ich sage nur, wir haben es am Ende zusammengezählt, allein an Quasteln, Knopfern und Ding, glaube ich, waren es 8.700, ja, auf dem einen Ballett. Und das waren wirklich schlaflose Nächte. Nicht? Also, und das ist natürlich dann auch, ist man dann stolz, wenn man es doch hingekriegt hat. Aber es sind fast nicht, solche Sachen sind natürlich heute fast nicht mehr zu bezahlen. Nicht? Also, ich habe es ja in Paris auch erlebt, die an der Oper, nicht? Die haben dasselbe Problem, dass sie wirklich, also alte Sachen dann noch einmal wieder renovieren müssen, neu, aber die haben zum Teil halt noch die Originalkostüme. Dann ist es einfacher. Aber die haben dann zum Beispiel irgendeine Frau eingeflogen, die kam dann, wollte uns sozusagen zur Seite gehen. Das Einzige, was sie gesagt hat, es ist war alles aus Seide. Ja, das war es nicht, weil das wäre nicht so gut beim Ballett, wenn das alles nur aus Seide wäre, weil das wäre dann schön durchgeschwitzt. Also es ist ein ganz schwieriger Beruf, ein ganz komplizierter Beruf, total unterschätzt und ich glaube, wenn man das, ich sage immer, wenn man das jetzt alles wegließe und die spielen da oben jetzt einfach nur in Wiens, dann würde man den Unterschied schon sehen. Weil ich habe immer wieder gemerkt, auch wenn ich im Publikum sitze, wie begeistert die Zuschauer sind, ja. Also, und sagen, wer hat denn das jetzt gemacht? Das ist ja toll. Und ich glaube schon, dass so eine unheimliche Sinnlichkeit hat, ja.
Naja, man darf nicht vergessen, ich kann die Figur, die ich sehe auf der Bühne, die kann ich nicht trennen von ihrem Aussehen. Das ist ja der unmittelbare Eindruck. Wir können ja inzwischen wahnsinnig schnell, ich weiß nicht, in welcher Bruchteil von Sekunden, eine Einschätzung geben. Aha. Also, der erste Eindruck, den liefert das Kostüm.
Ja, und es liefert das und es gehört auch, es gehört, glaube ich, alles zusammen, nicht? Also, das ist so wenn wir diese Proben hatten, wir haben die Technikproben, ne? Nur mit dem Klavier. Manchmal bei gerade modernen Opern ist das sehr anstrengend, ja? Dann kommen die Jungs, wie ich sie nenne, ja? Also, das Orchester.
Ja.
Dann kommt das dazu, ja? Das Licht kommt dazu, alles. Und dann hat man dieses Erlebnis der Generalprobe, wo auch noch oft mal manchmal was schief geht, aber trotzdem, dann hat man dann schon in sich so ein Strahlen, würde ich sagen, ja? Wenn das schön ist. Das ist nur eine Freude. Und das merkt man auch sofort. Es ist jetzt getan, geschehen, aber es erfüllt einen, also alle, die da mitarbeiten und so weiter, das ist so eine, ja, fast eine Droge, ja?
Ja.
Und die Premiere ist dann wieder was anderes. Ja, habe auch immer eine Premiere dann immer erlebt, so wie wenn ich noch nie drin gewesen wäre.
Aber ist dann für Sie die Generalprobe wichtiger oder die Premiere?
Also für mich war die, als Arbeit war die Generalprobe wichtiger natürlich, weil damit war die Sache sozusagen abgegeben. Aber die Premiere ist dann für das Erlebnis. Also,
naja, klar, es braucht ja die Zuschauer,
kam ich ja vom Schauspiel, aber ich war im ersten Jahr, glaube ich, 70 Mal in der Oper, weil ich musste ja die ganzen Repertoirevorstellungen alles sehen. Und wenn man die Droge dann einmal hat, dann hat man sie, ne? Also dann, und das ist heute noch immer so. Und ich sitze da drin und heule und schluchze. halte Händchen mit meiner Freundin Donata, die ist auch da. Ja, wir sitzen dann gemeinsam da. Aber wir haben auch geweint in Proben. Hm. Also ich habe in Puritani, in der Probe saß ich vor dem Regisseur John Dew. Hm. Und die Gruborowa kommt von hinten in das Mila-Licht mit dem weißen Kleid, mit der Arie. Und ich fange vor dem Regisseur an zu schluchzen. Sagte er, also ich habe schon viel erlebt, aber Kostümchefin geheult in der Probe habe ich schon nicht gesehen. aber das ist halt so. Ne? Also wenn das so wirklich richtig schön ist, entweder es ist optisch ein Wahnsinn oder es ist musikalisch ein Wahnsinn.
Im Idealfall kommt es zusammen.
Ja. Also ich aber wie gesagt, ich hoffe, dass nicht man sagt, der macht das jetzt mit die Kostüme. Ich hoffe, dass es diesen Beruf weiterhin geben wird. Ich hoffe, dass man auf diese Werkstätten aufpasst. Wirklich aufpasst. Ich hoffe, dass man noch genug Leute findet, die das lernen wollen. Es ist, ja, das wär's.
Das ist eigentlich ein wahnsinnig toller Schlusssatz. Sie hörten Ungeschminkt, das Theatermuseum Wien im Gespräch, Folge 5. Annette Bouffay im Gespräch mit Hannes Hamedner. Eine Aufzeichnung des Live-Gesprächs vom 11. Januar 2026. Unser nächster Gast im Eroica-Saal des Theatermuseums am 8. Februar 2026 ist die Burgschauspielerin Caroline Peters. Karten für das Live-Gespräch sind wie immer über das Theatermuseum Wien zu erhalten.